Und besonders ergriffen hatte ihn wohl, dass ihm jemand ein Auto geschenkt hat. Ja? Wildfremde, den er nicht kannte, hat gesagt, was brauchst du denn? Ja, was ist denn eigentlich? Keine neue S-Klasse, kein Jaguar, klar, aber ein funktionsfähiges Auto mit TÜV, mit was er nutzen konnte. Und er sagte, ja, ich habe mal den Glauben an die Menschen wiedergefunden, der vielfach weg war. Da waren doch mehr Egoisten in der Vergangenheit unterwegs. Aber hier sagt er, war schon wahnsinnig.
Und das zeigt ja, die Klimaveränderung ist da und da kann man diskutieren, wie man will. Sie ist da und wird auch wiederkommen an anderer Stelle in irgendeiner Form. Und da ist ja die Frage, wie will ich als Firma dem begegnen? Und meine feste Überzeugung ist, indem man das Thema eben nicht isoliert betrachtet, sondern dass das eine Grundlage ist für das Handeln innerhalb des Unternehmens.
Hallo, ich bin Timo Eckers von Utility 4.0. dem Business-Podcast von mir und Oliver Dolesky über die Zukunft der Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Jungs und Mädels aus jungen Startups, aus etwas älteren Scale-Ups, genauso wie Innovatorinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft. Besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo sie es noch hinführen soll. Dabei haben wir die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge wirken zu lassen und um gerne noch einmal hinterher zu fragen. Utility 4.0 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Hallo zusammen. Dies ist eine noch etwas ältere Aufnahme aus November letzten Jahres, entstanden als mein erster Live-Podcast, etwas kürzer als gewohnt, aber halt live. Und ich habe das Ding im Rahmen des Forums Netz und Vertrieb aufgenommen, ausgerichtet von Smart Optimo in Münster. Zu Gast waren bei mir Theo Werder, Geschäftsführer der SWB Energienetze in Bonn und gleichzeitig auch Werkleiter des Zweckverbandes Wasserversorgung Eifel A und zum anderen Henning Karl, Geschäftsführer bei NRW Service in Hagen. Beide wohnen und arbeiten in den Regionen, die von der Flut im Juli letzten Jahres besonders betroffen waren und zum Teil auch noch sind. Was ich mit Theo und Henning diskutieren wollte, war die Frage, was können wir als Menschen der Energie- und Daseinsvorsorge im positiven Sinne von Corona und eben diesen Flutkatastrophen lernen und mitnehmen, zum Beispiel wenn es um die Bewältigung der Energiewende oder im größeren Maßstab um den Kampf gegen den Klimawandel angeht. Also viel Spaß mit den beiden und auf geht's.
Ja, ich freue mich sehr, dass ihr dieses Experiment mit mir hier wagt, auch mit uns auch. Ich glaube, es wird aber auch ganz cool. Heute das erste Mal live, für mich auch neu. Freue mich auch und ich hoffe, da draußen schauen ein paar Leute zu und haben jetzt auch mal Bock, hier so ein bisschen reinzuhören. Wenn ich hier sitze mit meinen beiden Gästen, zwei sehr liebenswerten Gästen, die ich schon ein bisschen kennenlernen konnte, gestern Abend und auch in den Vorgesprächen. Und ja, ich freue mich erstmal und sage Hallo, dass ihr hier seid, Theo und Henning.
Hallo.
Hallo, Theo. Cool. Und jetzt hast du eben gesagt, oder ihr habt gesagt, wird es jetzt ein ernstes Thema. Und ich glaube schon, es wird nochmal ein ernstes Thema, weil gut, Seuchen und Katastrophen begleiten uns die letzten zwei, drei Jahre. Corona kommt jetzt wieder hoch, aber ich möchte nochmal so den Fokus legen auf 4 Monate jetzt zurück, glaube ich, sind es ungefähr. Wenn ihr euch nochmal erinnert, so Tief Bernd, na, ist ja mal so ganz niedlicher Titel für so ein Tief. War da unterwegs in NRW und Rheinland-Pfalz und hat richtig abregnen lassen, sage ich mal, hat die Flüsse anschwellen lassen. Und ihr beiden wart sozusagen mittendrin an unterschiedlichen Orten. Und Theo, ich wollte jetzt nochmal fragen, rückblickend, wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an diese Zeit. Ich weiß, du warst da mittendrin, du warst auch betroffen, hast aber auch geholfen. Was ist jetzt rückblickend aus der Zeit dir noch im Kopf so geblieben? Wovor hast du vielleicht rückblickend auch noch immer, was hat dir Angst gemacht damals, was woran du dich noch erinnerst? Was hat dir vielleicht auch Mut gemacht? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen zurückholen in diese Zeit, wie es dort war.
Klar, Angst hat mir gemacht, hat uns gemacht, die Unvorstellbarkeit der Flutwelle. Also man muss sich das mal vorstellen, wenn da eine Flutwelle sich entwickelt, bis zu 10 Meter hoch, ja. Unvorstellbar, der Schaden, unvorstellbar, wie die Menschen das auch teilweise überlebt haben. Die Geschichten sind ergreifend, die Geschichten sind unvorstellbar. Ja,
du kommst ja auch aus der Region.
Ich komme aus der Region.
Kannst du vielleicht noch mal kurz?
Wohne da selber auch im Ahrtal, allerdings im unteren Teil, unten in Sinzig, also unten am Rhein. Ja, da wurde dann im Prinzip Prinzip alles sich nachher an Wasser entladen hat. Und wir haben über 130 Tote zu verzeichnen. Eine Tote ist in Rotterdam gefunden worden. Ja. Muss man sich mal vorstellen. Ja, die ist zig Kilometer die A runter und dann den ganzen Rhein runtergeschwommen. Wie auch vieles andere auch. Ja. Hab und gut. Ja.
Auch deine Nachbarn, die du kanntest sozusagen.
Genau, ja, meine Nachbarn. Also ich bin selber nicht so betroffen gewesen. Ja. Wir haben Glück gehabt. Ja, ja. Wir haben da... Ich verschweige das immer ganz gerne, man schämt sich ein bisschen, weil wenn man das Leid der anderen eigentlich so sieht. Und aber ist einfach unvorstellbar. Ja. Mut hat mir gemacht, hast du ja gefragt, Timo, Mut hat mir gemacht die Hilfsbereitschaft da. Mut hat mir gemacht meine eigenen Mitarbeitenden, die Kollegen, die bis an die Grenze der Erschöpfung gegangen sind, die man schon mal bremsen musste. Das war toll, ja. Ja. Dass man weiß, in so einer Krise kann man sich auf die verlassen.
Und kannst du dich noch erinnern, was war so der erste Tag oder der zweite Tag? Wo warst du denn da eigentlich zu dem Zeitpunkt, als sozusagen dieser Regen losging und sozusagen
Ich war zu Hause. Ja. Ich habe es gehört. Ich wohne etwa 200 Meter von der A entfernt.
Ja. Was hast du gehört dann?
Quasi die A, wie sie rauscht. Okay. In der Nacht hörte sich das an, wie, ich habe immer gesagt, wie Niagarafälle, als wenn du in den Niagarafällen wohnst. Okay. Und ständig Geräusche von zerborstenem Holz brechen. Also ja, aber Stämme, wie man es nachher gesehen hat, die Dimension ist einfach unbegreiflich.
Und davon bist du wach geworden dann und quasi bist dann
Nein, wir sind nicht wach. Wir waren wach, ja, das war ja schon da. Das kündigt sich an, dass besonders viel Wasser kam. Ja. Wir hatten in 2016 schon mal in der A so ein Starkregenereignis. Und die A ist so ein Kerbtal, also eine Kerbe im Prinzip, die dann im Prinzip sehr empfindlich ist für solche Systeme. Und dann, die hat auch über 40 Zuflüsse, die alle in der gleichen Situation dann eingespeist haben.
Okay. Und ich weiß, du hast ja dann sozusagen, du warst nicht sozusagen betroffen oder Teilnehmer oder du warst in diesem Ort, sondern du hast später sozusagen auch in deiner Funktion dort geholfen. Kommen wir gleich nochmal zurück, aber ich will jetzt mal dich fragen. Henning, du bist ja aus Hagen, anderer Ort, ganz andere Situation. Ja. Vielleicht aber gleiche Frage nochmal, an was erinnerst du dich und was ist da in deinem Herzen und in deinem Kopf vorgegangen?
Der Punkt ist, ich wohne im Süden von Hagen, das ist ein dörflicher Charakter, Hagendahl, und auch da unvorstellbar, was die Flutwelle angerichtet hat. Und der Fluss dominiert auch das Tal, also das ist Volmetal, also die Volme ist das eben auch das Prägende des Tals, und aber nicht in der Dimension, dass das eine Gefahr darstellt, sondern eher die Schönheit. Ne? Also dass es eben eine ländliche Lage ist und von daher unvorstellbar, dass daraus diese Situation entsteht. Ne?
Und wie war das bei dir? Also wie
ich
hast
war,
du da?
Persönlich war ich im Urlaub.
Du warst
im Urlaub. Ich war an der Ostsee, schönstes Wetter und konnte gar nicht glauben, dass dann zu Hause dann eben das Unglück da ist.
Das war ja auch so krass, ne? Dass wirklich Orte oder Straßen weiter alles in Ordnung war und die Leute sozusagen im Urlaub waren und die Katastrophe nur ein paar
Monate. Dann war die Frage, ne? Komme ich zurück oder nicht? Jetzt beruflich war mein Bereich nicht so stark betroffen wie die Mittelniederspannung und die Gasversorgung, sodass da keinen Grund gab, und das Dorf war auch 2 Tage abgeschnitten. Und Hagen hat ja auch viele Tallagen, viele Nebenflüsse, also 4 Hauptflüsse, viele Nebenflüsse. Und das Entscheidende ist eben, dass diese unscheinbaren kleineren Bächlein zu reißenden Flüssen geworden sind. Und das hätte man in der Form nie erwartet. Ne? Also, von daher, und eben punktuell, es gab 500 Meter weiter, war die Welt in Ordnung, und an der anderen Stelle war alles kaputt. Ne?
Und du bist dann aus dem Urlaub zurückgekommen? Oder?
Nein, also eine Woche später.
Okay.
Und dann hat man ja im Endeffekt noch den ganzen Sperrmüll, also die Straßen waren dann mittlerweile frei, war ja auch Bundeswehr mit Bergepanzer. Und aber seitlich war alles voller Müll und unvorstellbar.
Und was haben die jetzt mit deinen Netzen gemacht, also mit deinem beruflichen Umfeld, mit dem, was du zu tun hast? Was ist da passiert?
Ich bin ja Zählertechnik und Hochspannung. Hochspannung, die Umspannwerke waren nicht betroffen, aber Zählertechnik natürlich. Die Häuser sind ja abgesoffen letztendlich. Ja. Und da war dann eben ganz klar, irgendwie provisorisch Versorgung wieder sicher herstellen. Also auch da ein Verfahren, was man sich vorher nicht hätte vorstellen können. Wir haben im Eingangsbereich der Hauptverwaltung Gitterbox mit Zählern hingestellt und die Installateure.
Also einfach so ein Container, also holt euch euren Zähler ab.
Genau, quasi, die Installateure kamen vorbei, haben Zettel mitgenommen, dass sie sich Zähler abgeholt haben und haben den da eingebaut. Ne?
Ja. Was waren das eigentlich für Zähler? Wollte ich immer noch mal wissen.
Stromzähler.
Okay. Okay, und jetzt vielleicht, was war bei dir dann los? Du bist ja sozusagen in diesem Zweckverband Wasserversorgung, genau in dem Bereich. Was hat die Flut dann jetzt mit deinen Netzen da gemacht?
Also wir haben die Wasserversorgung bei den Verbandsgemeinden Adenau und Altenau. Die sind so in der Mittel- und in der oberen Ahr, da wo teilweise die Flut auch dann angefangen hat. Die Orte Schuld, Dernau, Maischoss, Marienthal, Altenau, die kennen wir aus den Medien, die sind genau bei uns. Wir haben 40 Kilometer Transportleitung im Ahrtal unten liegen, weil einfach keine andere Möglichkeit ist. Wir haben ja da die sehr enge Täler im Prinzip, die Weinberge dann da. Das Fels, ja, deswegen liegen halt die Leitungen auch da.
Ja.
Wir hatten nach der Flut 26 Orte ohne Wasser. Ja, wir haben das mehr als die Hälfte der Orte, die wir versorgen. Wir hatten
kein fließendes Wasser, kein Trinkwasser.
Kein fließendes Wasser, und, kein Trinkwasser, ganz genau.
Den und natürlich auch kein Strom eigentlich.
Ja, Strom war partiell noch da. Es gab auch Orte, die kein Wasser hatten, die unbeschädigt waren, die aber an diesem Transportsystem dran waren. Du musst dir vorstellen, dann pumpen wir das hoch in die Tallage. In die Bergorte hinein, die haben allerdings auch kein Wasser. Ne? Mhm. Und wir waren natürlich, ich war immer stolz auf unser Netz, weil wir haben eine sogenannte Ersatzwasserversorgung aufgebaut im Laufe der Jahre. Das heißt, wir konnten aus mehreren Quellen Wasser einspeisen, wir wären immer in Trinkwasser geblieben.
Ja.
Aber das bedingt leider, dass man ein paar Leitungen hat und die hatte ich nicht mehr zu dem Zeitpunkt.
Die waren einfach... Genau. Du hast es immer mal so geschildert, man denkt vielleicht, wo ist die Leitung, ist sie ein bisschen weiter weg oder sieht man sie, aber du hast immer geschildert, es war gar nichts mehr da.
Genau, wir haben immer gesagt, das ist eine Perlenkette hatte ich, da waren die Orte dran aufgereiht, ja. Aber die ist nicht gerissen, bei mir hat sich nur aufgelöst. Ja?
Ja.
Vor den Orten keine Leitung, hinter den Orten keine Leitung, ja. Also aber wirklich unvorstellbar. Wir mussten dann mit allen möglichen Maßnahmen ergreifen. Wir haben zwei Brunnen niedergebracht. Wir haben vier Aufbereitungsanlagen betrieben, aus dem Bach Wasser aufbereitet zur Trinkwasserqualität, wieder ins Netz eingespeist. Wir haben Hochbehälter permanent angefahren mit Tankfahrzeugen, Wasser reingekippt, damit die Leute Wasser hatten, zumindest zur Hygiene. Das war die große Sorge, dass sich Seuchen entwickeln könnten. Und man hatte die Sorge, dass durch den Schlamm, der aufgewirbelt ist, Krankheitserreger, Viren auch hochgespült würden, die dann zu Infektionen führen oder vielleicht auch Cholera-ähnlichen Erkrankungen. Ne?
Und habt ihr zum Beispiel so eine Taskforce dann gleich eingerichtet oder war das wirklich so Alarm auch bei dir im Betrieb sozusagen, dass du sagst, komm, jetzt müssen wir irgendwie, lass mal alles liegen, was ihr sonst so macht?
Wir haben ja einen Krisenstab, einen internen Krisenstab, sind verbunden mit der Stadt Hagen und das funktioniert, das ist, sagen wir mal, über die Jahre erprobt und da sind funktionierende Abläufe.
Okay. Also das, ihr habt wirklich so ein Notfallprogramm gestartet?
Routine, wir haben intern Krisenstabsübungen, also da sind wir vorbereitet. Ja. Also das ist eigentlich aus meiner Sicht optimal. Und auch die Kommunikation mit der Stadt ist sehr gut. Wir haben natürlich auch noch im anderen Versorgungsgebiet natürlich auch noch Vorfälle gehabt. Also das ist eingeübt und das funktioniert.
Okay. So ähnlich wie auf so einem Kreuzfahrtschiff. Ne? Man weiß dann sozusagen, wo man hingehen muss, wenn sozusagen... und hattest du vorher schon mal so einen Fall eigentlich? Hattest du das schon mal abrufen müssen, dieses Programm?
In der Form nicht, nein.
Nee, das war auch Premiere.
Also das ist auch so vielleicht, sagen wir so, es war immer nur punktuell, aber bezogen auf Hagen eben an so vielen Stellen, sowas hatten wir noch nicht, nein.
Und bei euch war ja aber viel mehr noch los, ne? Also auch was, ich wohne ja in Köln und da sind dann ja irgendwann in den Wochen später immer Busse quasi mit Helfern gefahren. Es waren ja alle Organisationen vor Ort. Wie hat denn das da geklappt mit der Krisenkommunikation? Da hat man ja auch in den Medien immer gehört, dass viele gar nicht wussten, wie das in so abgeschnittenen Orten aussieht, was da überhaupt los ist, wie waren so die ersten Tage, wie habt ihr euch da organisiert überhaupt?
Also wir haben auch versucht, einen engen Kontakt im Prinzip zu haben mit den Verwaltungen vor Ort, mit den beiden Verbandsgemeinden, uns da sehr eng abgestimmt, das war auch gut und hilfreich, die hatten auch eigene Krisenstäbe, haben örtliche Feuerwehr dabei, hatten Polizeikräfte dabei, also hat sehr gut funktioniert. Was stark verbesserungsbedürftig ist aus meiner Sicht, war der Krisenstab, der Übergeordnete, der
also
eingesetzt
auf Landesebene war. Dann oder auf
Vom Kreis auch zuerst, vom Kreis. Dann auch von der ADD, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. Da ist doch manchmal Dinge ganz merkwürdig geregelt worden, auch ohne uns und sehr schwierig und auch an Themen vorbei. Ne? Also das muss man sagen, zugutehalten muss man einfach die Kommunikation. Also die Kommunikation mit Handys, mit Festnetz, mit Datenleitung, Datenkommunikation, Internet ist vollkommen zusammengebrochen.
Ja.
Das hat natürlich extrem erschwert, eine Kommunikation aufrechtzuerhalten.
Wie habt ihr dann kommuniziert? Also was war so die letzte Möglichkeit dann im
Zweifel? Also wir haben dann persönlich im Prinzip in den Krisenstäben kommuniziert, in kleinen Bereichen, Direktansprachen oder im Prinzip dann Systeme außerhalb genutzt. Wir hatten Glück, dass unsere Zentrale in Adenau liegt. Adenau war selber nicht davon betroffen. Das heißt, da hatten wir noch Informationen dran, aber natürlich die ganzen Fernwirkleitungen, Fernsteuerleitungen zu unseren Hochbehörden und Pumpanlagen waren alle überwiegend in Mitleidenschaft gezogen.
Gab es denn bei euch aber auch so einen Plan, den ihr aus der Schublade gezogen habt?
Ja, wir haben natürlich auch einen Krisenmaßnahmenplan vorher theoretisch erarbeitet, aber der war weit natürlich für diese Dimension nicht da. Aber gut war das, wann unsere Erfahrung war gut, wenn man mit Fachleuten arbeitet. Ja? Also viele, die da geholfen haben, Helfer, auch sich in unser Metier hineingearbeitet haben, wollten, haben doch immer viel für Störungen gesorgt. Ne? Wenn man aber mit Profis zusammengearbeitet hat, man muss sich ja vorstellen, die Leitungen waren teilweise weggespült, aufgerissen. Ja, das ist so, als wenn man sich die Hand abhackt. Ja, es blutet aus allen möglichen Adern heraus, blutet es. Und man muss dann erstmal, wenn man so ein System wieder in Betrieb, dann läuft ja so ein Behälter leer. Und dann muss man es ja wieder in Betrieb nehmen. Und dafür muss man erstmal die schließen, um dann wieder langsam aufzufüllen und dann halt auch langsam wieder in Trinkwasserqualität zu kommen. Mhm. Was sehr, sehr schwierig ist.
Okay, und jetzt ist ja, wenn man jetzt das so ein bisschen Revue passieren lässt und man guckt auf solche Situationen, ist ja auch immer so, dass viele sagen, ja, das Positive war eigentlich so, dass man gesehen hat, was eigentlich möglich ist, wenn man muss, sozusagen. Ne? So, es wird erlebbar, was dann passieren kann. Kannst du Beispiele bei euch schildern, wo du sagst, hey, das hatte ich jetzt vorher nicht gedacht, dass das so bei uns passiert, dass das an, sagen wir mal, Hilfsbereitschaft.
Genau, also so ähnlich wie Theo das gerade auch schon erzählt hat, die Hilfsbereitschaft ist bei uns, wie gesagt, dörflicher Struktur, da gibt es einen Verein, TuS Vollmetall, 500.000 Euro hat er zusammengekriegt, um eben den Betroffenen zu helfen und eine Solidarität, die ich nie erwartet hätte.
Also 500.000 ist da schon eine ganze Menge für so ein kleines,
genau. ich weiß nicht, 3.000, 4.000, mit den Höhen sind 3.000, 4.000 Leute, die in der Gegend wohnen und was dann auch faszinierend war, die Landwirte kamen aus den Nachbarorten und haben geholfen. Und wie gesagt, bei uns waren ja die Häuser, sind ja stehen geblieben im Endeffekt. Die Leute sind betroffen mit Hab und Gut und alles, was in den Häusern war, ist im Endeffekt rausgeschwemmt worden. Und von daher ist die Betroffenheit natürlich eine andere. Ja. Aber wie gesagt, die Solidarität, die Hilfsbereitschaft, die war enorm. Beruflich natürlich auch, das war mir vorher schon klar, also so ein Netzbetreiber ist dafür ausgelegt, in so einer Situation zu arbeiten. Also die Leute können das. Also das war auch vorher, das hätte ich auch erwartet. Also das hat auch so geklappt, das war super, weil historisch bedingt haben wir auch so mal alte, erfahrene Leute, die können sowas. Und das war nicht das Thema. Und eben so eine Gitterbox dahinzustellen und so unkomplizierte, unpragmatische Lösungen zu finden, das war natürlich dann die Dimension entscheidend, um sowas zu machen. Unter normalen Umständen hätten wir jedes Mal gesagt, nee, müsste erstmal im Internet, im HVNext-Portal einen Antrag stellen, damit irgendwann mal ein Zähler rauskommt. Ja. So, und das sind natürlich Dinge, die sind anders gelaufen als die Normalität. Mhm.
Wie war das bei euch? Es sind ja zum Teil auch aus anderen Bundesländern ganze Trupps sozusagen bei euch aufgelaufen und haben versucht zu helfen, also auch von anderen Stadtwerken, von anderen Netzbetreibern, oder?
Genau, also ich sag mal, diese Hilfsbereitschaft, die von außen kam, die war schon wahnsinnig. Ja. Also ich denke mal, da sind auch Geschichten und Freundschaften entstanden, da sind sogar Liebschaften entstanden, die jetzt zusammengezogen sind, die ein Haus da gekauft haben, Helfer da geblieben, also ganz tolle Geschichten. Und was man da von den Leuten hört, das ist einfach extrem ergreifend und viele auch. Ich habe also einen älteren Herrn erlebt, der sehr abseits in einem Ort wohnt und wir hatten da Öl in der Wasserleitung, so auch eine Leute, die nie hatten, das Heizöl reingesaugt worden durch den Unterdruck, wie die Wasserleitung abgerissen ist, da mussten wir spülen und wir haben mit dem gesprochen und dann erzählte er halt, dass er selber nur eigentlich den Kellerbereich überschwemmt hat, aber natürlich seine Garage und so weiter, aber extrem viele Helfer da waren, junge Helfer vor allen Dingen, die den weiten Weg zu ihm gemacht haben, wollten helfen. Er sagt, das war ganz toll. Und besonders ergriffen hatte ihn wohl, dass ihm jemand ein Auto geschenkt hat. Ja? Wildfremde, den er nicht kannte, hat gesagt, was brauchst
du denn? Hier sind die Schlüssel.
Keine neue S-Klasse, kein Jaguar, klar, aber ein funktionsfähiges Auto mit TÜV, das er nutzen konnte. Und er sagte, ja, ich habe meinen Glauben an die Menschen wiedergefunden, der vielfach weg war. Da waren doch mehr Egoisten in der Vergangenheit unterwegs. Aber hier sagt er, war schon wahnsinnig.
Stadtwerke, was haben die so gemacht dann? Genau. Oder wie habt ihr die integriert in das ganze Programm? Haben sie einfach gesagt, hier, wir sind hier und schickt uns irgendwo hin, wo wir
da hin gab's sollen? Da gab es hier über die Berufsverbände, gab es dann so Organisationen, so Börsen im Prinzip, die sich angeboten haben. Ja. Die haben wir auch teilweise, muss ich sagen, nur in Anspruch genommen, weil es einfach schwer ist. Wir sind halt ein sehr ländlicher Bereich da. Da musst du das Netz schon kennen, ja. Und wenn du jetzt einen dabei stellen musst, der erklärt, wie das Netz, dann kann der das auch selber machen, ja. Das war aber. Aber wir haben riesen Unterstützung bekommen von Firmen, die Materialien liefern. Mhm. Ja? Wir haben eine Firma gehabt, die hat in der Sonderschicht für uns Kunststoffrohre produziert, am Wochenende. Die Menschen des Unternehmens wollten was helfen und haben für uns Rohre produziert und die haben sie uns auch geschenkt. Mhm. Ja, also da war enorm, wenn wir Fittinge brauchten, wenn wir Schellen brauchten, war kein Problem. Also dieses Thema Materialknappheit, was ein Thema im Moment in der Branche ist, gilt für uns nicht. Wenn wir da sagen, wir rufen aus dem Ahrtal an, dann machen dann Unternehmen möglich oder andere stecken auch zurück und sagen, naja, wir dienen erstmal die. Also das ist auch schon toll gewesen.
Ja. Und das ist, da dauert ja auch noch an, weil ihr seid
Das dauert noch an, wir sind noch dran. Ja. Wir haben Provisorien ganz abenteuerlich über die A-Rohrleitungen gelegt, einfach so, die wir jetzt winterfest machen müssen.
Ja. Mhm. Habt ihr auch so Provisorien noch stehen oder ist bei euch schon eigentlich alles wieder?
Nee, wir haben noch viele Provisorien. In der Hagener Innenstadt, das Rathaus ist direkt an der Volme und zwei große Einkaufszentren. Und die hatten natürlich ihre Strom- und Versorgung, Brandmeldeanlagen in der Tiefgarage, die natürlich abgesoffen ist. Und also das Rathaus hat jetzt vor 2 Tagen eine stabilere Stromversorgung bekommen. Und vorher war es nur eine Notversorgung. Und die Einkaufszentren sind immer noch nicht geöffnet. Ja. Also die Läden, die von außen begehbar sind, fangen jetzt an zu öffnen. Mhm. Aber das dauert auch noch 3-4 Monate.
Okay. Jetzt stellt sich für mich immer so ein bisschen die Frage, vielleicht für euch ja auch, wenn man immer so sieht in solchen Extremsituationen, da sieht man also, was geht, ne? Und was möglich ist. Und ist die Flut weg, Corona ist wieder da und mit der Klimakrise ist ja, da sind wir ja auch mittendrin. Die ist jetzt nicht so, dass man sofort merkt, oh, da ist eine Flutwelle, aber sowas, alle sagen ja, das wird jetzt in den nächsten Jahrzehnten wird das immer wieder so vorkommen. Was kann man daraus mitnehmen, sozusagen für das Handeln auch heute, wenn ihr heute wieder normal in eurem Betrieb seid und zusammenarbeitet und ihr steht vor ähnlichen Problemen, was nehmt ihr daraus mit? Kann man davon irgendwas mitnehmen und sagt, nee, das ist jetzt einfach existenziell die Situation. Da kann man mal so einen Container hinstellen mit Zählern und das geht das. Und dann ist gut. Oder sagt man, nee, man kann da auch was ins Heute mitnehmen und in die nächste Krise sozusagen.
So aktuell, klar, die Gitterbox ist weg. Das Antragsverfahren ist wieder da. Das ist so.
Ja. Könnte man ja jetzt auch denken, das machen wir weiter so.
Da kommt Normalität rein.
Ja.
Ich persönlich glaube, es ist das Thema Nachhaltigkeit. Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, ist das Thema, was uns ja in der nächsten Zeit anders bewegt als vor der Flut oder auch in der Vergangenheit unabhängig von der Flut.
Ja.
Also da ist für mich ganz klar, dass wir das Thema Nachhaltigkeit eben auch als Unternehmenswert, als inneren Wert der Mitarbeiter noch mal ganz anders wahrnehmen müssen, um eben einen Wandel hinzukriegen.
Mhm. Also zeigt ihr jetzt immer mehr Richtung in dieses Thema an, zu diesem Beispiel und sagt, ja, weil wir solche Fluten zukünftig bekommen werden und weil das Thema Nachhaltigkeit kommt, deswegen, genau. Also was transportierst du darüber zu deinen Mitarbeitern? Was?
Der Punkt ist, bisher waren ja die Katastrophen weit weg. Also wir haben eine Region, wo wir kaum echten Sturm haben. Also wir hatten keine umgeknickten Freileitungsmasten, sondern eigentlich immer eine relativ stabile Situation. Also die Katastrophen waren woanders. Die Extreme, die Wetterextreme waren woanders und jetzt sind sie einmal bei uns gewesen.
Ja.
Und das zeigt ja, die Klimaveränderung ist da und da kann man diskutieren, wie man will. Sie ist da und wird auch wiederkommen an anderer Stelle in irgendeiner Form. Und da ist ja die Frage, wie will ich als Firma dem begegnen? Und meine feste Überzeugung ist, indem man das Thema eben nicht isoliert betrachtet, sondern dass das eine Grundlage ist für das Handeln innerhalb des Unternehmens.
Also ist so, lese ich das richtig oder interpretiere ich das richtig, dass auch mit mehr Sinnstiftung nochmal wieder reinkommen ist in die Mannschaft, die wissen, wofür das, wir das eigentlich machen. Man sagt zwar immer so, ja, Daseinsvorsorge, genau. Aber
da wird es so, nochmal praktisch, weil ja, wenn ich keine Strom, keine Gaswasserversorgung ja. habe, dann ist das Leben gefährdet.
Ne? Ja, wie war das bei dir oder wie ist es für dich? Ich weiß, du bist, wir haben also viel gesprochen, bist auch ein mutiger Mensch, hast viele Dinge angeschoben. Okay. Was nehmen
also wir müssen daraus was lernen. Sonst, ja. sage ich mal, glaube ich, ist das noch schwerer zu ertragen. Ich glaube, wir mussten da auch eine Vision im Prinzip den Menschen geben, den Betroffenen, ja, diese Schicksale, die da sind. Und wenn man da hört, dass da Häuser ganz weggeschwommen sind mit Menschen drin, ja, einfach so, und da ist nichts mehr von da. Ich glaube, da muss ist man in allen denen verpflichtet, besser zu machen und Zukunft. Da ist zum einen natürlich, wir müssen hochwasserresilienter bauen. Ja, wir müssen sehen, dass wir einfach diese Infrastruktur, für die wir verantwortlich sind, die ja zur Daseinsvorsorge gehört, sicherer machen, dass die funktioniert, dass die solche Extremen besser, also nicht unbeschadet, aber besser übersteht.
Was kann man da eigentlich machen bei euch? Also was?
Ja, wir haben zum Beispiel vorgeschlagen, auch in die Politik einen sogenannten Infrastrukturkanal zu bauen. Ja. Natürlich sind neben den Leitungen, neben Straßen, aber natürlich Fahrradwege und so weiter weg. Wir sind ja eine touristisches organisiertes und orientierte Gegend. Wir haben gesagt, okay, bauen wir eine Wanne aus einem festen Körper, legen alle unsere Leitungen rein, legen Strom, Gas, Wasser, Wärme, Strom, Breitband und so weiter alles hinein, vergießen das mit Flüssigboden. Flüssigboden ist ein aufbereiteter Boden vor Ort. Mhm. Der hat zum einen den Vorteil, er ist ressourcenschonend, weil er vor Ort ist, kurze Wege, also auch nachhaltig. Und da wird im Boden ja so eine Art Betonzuschlag gemacht. Ja. Da wird also kein Beton gemacht, sondern der Boden wird einfach fester gemacht. Der ist schnittfest, kann mit Spaten weg, aber ist einfach fester wie Kies, wie Lava, wenn ich so einbringe. Okay. So, und dann würden wir, war unser Vorschlag, und oben drauf machen wir eine Betonplatte drauf, dann ist der Radweg fertig.
Macht ihr das jetzt oder bleibt das beim Vorschlag?
Wir ist nicht einfach, alle Infrastrukturbetreiber unter einen Hut zu bekommen, aber es gibt jetzt Passagen, wo wir das genau anwenden werden, weil jetzt noch zum Beispiel, in dem Gebiet sind zwei Kläranlagen vollständig zerstört worden. Die werden noch nicht mehr aufgebaut. Dafür werden Druckleitungen gebaut, also Polyethylenleitungen, die dann auch im Prinzip wie Gas-Wasserleitungen ähnlich sind. Die sind kleiner und kompakter, die brauchen kein natürliches Gefälle mehr, weil sie mit Druck beauftragt werden. Und die packen wir damit rein und da wird es jetzt die ersten Abschnitte geben. Ja. Aber ist halt schwer. Mhm. Ja, wir haben Zukunftskonferenzen gehabt, da wurde viel erzählt, was man alles Tolles machen konnte. Wir haben eine Bahnstrecke gehabt, die nahezu vollkommen zerstört ist. Ja. Brückenbauwerke, glaube ich, eine gute zweistellige Zahl der Bahn sind zerstört. Ja.
Was investiert ihr denn eigentlich jetzt so als Netz? Was war wie viel?
Also Euro wir haben den Schaden für uns geschätzt bei 75 Millionen.
Ja, und bei euch?
Wir haben im Netz 8 Millionen.
Okay. Und wo kommt das Geld dann eigentlich her?
Dann wo? Im Moment gibt es natürlich im Prinzip den Wiederaufbaufonds, gab die Soforthilfe, mit der wir viele diese Dinge anstoßen konnten. Wir sind überall, wir haben mal 10 Kilometer Rohrleitung bestellt für die Notreparatur. Wir haben jetzt 5 in einer Maßnahme allein verlegt, um zwei Hochbehälter anzuschließen, die insgesamt 5 Orte versorgen, weil die Wasserleitungszuführungsleitung dazwischen war einfach irreparabel zerstört.
Was ich mich auch frage, jetzt auch, wir sind ja hier beim Smart Meter Veranstaltung, und ich habe zum Beispiel auch gehört, dass da jetzt so die Einbauten gehen jetzt los und man macht ein bisschen was, ist kompliziert, die ersten, die da einzubinden in die Systeme und so. Ich denke mal, kann man nicht auch da was lernen irgendwie, dass man diese Pragmatismus, den man da angewandt hat oder auch dieses gegenseitige Helfen, könnte man nicht auch das irgendwie, könntest du nicht auch den Henning dabei unterstützen und sagen, ich schicke mal 2 Leute, damit die da endlich mal ihre Smart Meter ins System eingebunden bekommen. Ich weiß, es ist jetzt irgendwie so ein bisschen Holzhammer-Methode, aber kann man noch was mitnehmen, dass man sagt, ja, pragmatisch, mit Mut und wir machen einfach mal.
Also dadurch, dass wir ja in Rollen das Thema Netzbetreiber, Messstellenbetreiber letztendlich aufgezwungenermaßen durchführen müssen, ist der Rahmen ja relativ vorgegeben. Also ja. Wir würden es gerne machen, aber der Rahmen ist da und
aber aktuell, am besten funktioniert man wahrscheinlich ohne Rollen, ne? Also das.
Genau. Also wir haben ja heute heute Morgen ja die verschiedensten Gesetze gesehen ja. Und muss ich Smart Meter Gateway einbauen oder darf ich es eventuell mit LoRaWAN machen? Ja. Wie ist die sichere Kommunikation? Also da sind wir, glaube ich, schon sehr ja letztendlich kompliziert unterwegs ja. Und an der Stelle verhindern wir letztendlich eine einfache, pragmatische Lösung. Ja. Natürlich auch wieder vor dem Hintergrund, es hat ja auch eine Sinnhaftigkeit, natürlich Datenschutz ja. letztendlich auch zu gewährleisten. Also von daher, wir würden es gerne machen, aber beim Smart Meter Rollout, das ist technisch getrieben und datenschutztechnisch.
Und du persönlich, wir haben heute Nachmittag nochmal das Thema Komfortzone. Gehst du für dich auch mal an den Rand deiner Komfortzone jetzt ein bisschen weiter, dass du vielleicht auch als Geschäftsführer, du hast Verantwortung, das muss alles safe sein, was du machst, dass du vielleicht auch nochmal die Lücke suchst und sagst, nee, da gehe ich jetzt mal rein.
Ja gut, wir nutzen die Lücke LoRaWAN. Wir haben ja. uns ein LoRaWAN-Netz aufgebaut und sagen, über den für uns einfacheren Weg ja. Fangen wir an mit Digitalisierungsprodukten. Wir haben eine Art Digitalstrom, wo man kein Smart Meter Gateway braucht. Ja. Andere sagen, nee, das mache ich nicht, weil das eben nicht übers Gateway läuft. Da sagen wir, wenn ein Kunde uns beauftragt, das mit einem normalen Zähler übers, sagen wir letztendlich über die Fritzbox oder übers Internet ja. in die App zu schaufeln, da sagen wir, das machen wir gerne und kommen inhaltlich damit weiter. Okay. Und also deshalb, also wir nutzen die mit dieser LoRa-Infrastruktur ja. nutzen wir Chancen, weil wir da eben auch die Schnelligkeit sehen, die wir im normalen Rollout nicht haben. Ne?
Okay, ich will vielleicht noch eine Überleitung machen, weil das hatten wir vorhin auch, du erzählst ja nachher noch was über das 450 Megahertz-Netz. Und da hatten wir auch noch kurz eben auf dem Flur gesprochen, das war auch einfach eine mutige Entscheidung oder von dir oder wo du einfach gesehen hast, da läuft irgendwas nicht in die richtige Richtung. Ich werde jetzt mal laut und ich werde jetzt mal aktiv und versuche das mal in die richtige Richtung zu lenken. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Worte zu sagen.
Ja, ich sag mal, wir stehen ja vor enormen Herausforderungen, wir als Branche. Wir kriegen ja. Aufgaben von der Politik zugewiesen, die sagt, wir machen mal gerade die Energiewende, bitte löst das irgendwie und wir brauchen einfach Werkzeuge dafür. Und dann wichtiges Werkzeug ist einfach die Kommunikation, was du eben ansprachst und dann Henning ja auch ansprach, die Informationen, die wir aus den Objekten ziehen müssen. Und die muss funktionieren. Großes Problem der Krise war keine oder schlechte Kommunikation. Die ist zusammengebrochen, es gab kein Festnetz, sagte ich ja eben, ja. gar keine Kommunikation mehr. Die müssen wir sicherstellen, dass die da ist. Und die macht dieses Netz. Wir haben ja als Energiebranche die zugesprochen bekommen nach langem Kampf. Und die wollen wir schwarzfest ausbauen. Und dann wird so ein Smart Meter auch zur Kommunikation, so eine Informationsbox werden. Wir werden dann wissen, ob die A oder den Rhein runterschwimmt. Dann braucht man sich vielleicht um das Haus nicht mehr zu kümmern.
Oder kann andere rechtzeitig erwarnen.
Genau, ja. Ganz genau. Okay. Und wenn man hier auf so Notfallknöpfe, die es ja heute gibt, vom Roten Kreuz und von anderen Institutionen, die funktionieren über Mobilfunk. Ja. Wenn der ausfährt, funktioniert nicht. Über unser System würde der funktionieren. Und der würde auch unseren Kollegen und Kolleginnen ja weitere Möglichkeiten für Dienstleistungen, EDL, ja. also die Dienstleistung, zu sagen, ich mit einem Produkt biete ich dir das an. Und der ist sicher und der funktioniert. Und ich glaube, das war's.
Dann sage ich erstmal bald danke. Ihr habt echt meinen tiefsten Respekt. Ich habe euch jetzt ein paar Tage kennengelernt. Auch irgendwie nochmal danke, auch irgendwie so an dieser Stelle an diese Mannschaft und an euch. Ihr macht das wirklich toll. Also vielen Dank, dass ihr hier zu Gast wart, dass ihr das also geschildert habt. Und dann gebe ich gerne weiter danke an euch, dir, wenn ich darf.
Alles klar.
Auch mit etwas Abstand und gerade wenn ich an die jüngsten Ereignisse in der Ukraine denke, bewegen mich die Schilderungen von Henning und insbesondere von Theo immer noch sehr, beziehungsweise machen sie mich sehr nachdenklich. Was meint ihr? Wie denkt ihr darüber? Was triggert das bei euch? Können wir etwas von der Menschlichkeit und dem Zusammenhalt in akuten Krisen und Kriegssituationen mitnehmen für den Kampf gegen den Endgegner Klimawandel? In der nächsten Folge, die ich auch während dieses Smart Optimo Forums aufnehmen durfte, spreche ich mit Sebastian Jurzik, Geschäftsführer bei den Stadtwerken Münster, über unsere Zukunft jenseits unserer Komfortzone und der Frage,
Wie schaffen wir es, selbst und gemeinsam mit anderen aufzubrechen, bevor aus unserer Komfortzone eine Todeszone geworden ist? Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Mein Name ist Timo Eckers von Utility 4.0. Ihr findet den Podcast bei Apple, Deezer, Spotify und natürlich auf unserer Website utility4.0.net. Alles Gute für euch und bis bald hoffentlich.